Live auf der Lehramt.
Sind aber auf jeden Fall offen für jeden, der dazukommen möchte. Unterstützen uns erstmal überhaupt darin, das auszuhalten. Was ja dazukommt auch, ist oft dieses, wenn man dann so das erkannt hat, dass Bildung eigentlich nicht so weitergehen kann und dass wir irgendwie ein Problem haben, was unsere Zukunft angeht und dann was verändern möchte, dass man oft ja doch noch, vielleicht nicht ganz alleine, aber nur sehr wenigen Menschen in einem Kollegium zusammen ist und oft wenig Unterstützung bekommt von der Schulleitung.
Live After Lehramt, der Schulfrei-Podcast über Hürden im Beruf, berufliche Neuorientierung und Existenzgründung für Lehrerinnen und Lehrer. Dein wöchentlicher Befreiungsschlag aus der beruflichen Unzufriedenheit. Hallo ihr Lieben. Ich begrüße euch zur heutigen Folge von Live After Lehramt und ich habe heute direkt zwei Gäste, nämlich Nora und Inga. Und ich möchte mit euch beiden gleich über die Teachers for Future reden, denn ihr seid die erste und zweite Vorsitzende, wenn ich das richtig gelesen habe. Und mich interessiert, worum es bei den Teachers for Future überhaupt geht. Stichwort Bildung für nachhaltige Entwicklung und welche Rolle euer Engagement für die Teachers für eure ganz persönliche Berufszufriedenheit spielt. Außerdem möchten wir unser Gespräch nochmal dafür nutzen, um dir, Zuhörerinnen, Zuhörer, den bundesweiten Bildungsprotesttag am 23.09.2023 nochmal in Erinnerung zu rufen. Dem haben sich die Teachers for Future nämlich auch angeschlossen. Der bundesweite Bildungsprotesttag mit dem Appell Bildungswende jetzt wird am 23.09. an mindestens einem Kundgebungsstandort in jedem Bundesland stattfinden. Also in manchen Bundesländern sogar an bis zu drei Standorten. Informieren kannst du dich unter bildungswende-jetzt.de, aber auch über die Page der Teachers for Future. Das habe ich schon gesehen. Den Link stellen wir natürlich in die Shownotes. Ganz herzlich willkommen, Nora und Inga. Schön, dass ihr da seid.
Hallo, Isabel. Schön, dass ihr da sein dürfen.
Hi, wie schön. Jetzt habe ich schon gesagt, ihr seid die erste und zweite Vorsitzende der Teachers for Future. Das heißt, ihr seid Teachers. So, jetzt wollen wir mehr über euch wissen. Mögt ihr euch beide mal vorstellen? Ich würde vorschlagen, die Inga startet mal.
Ja, gerne. Ich bin Lehrerin im Kölner Raum, Geschwister-Scholl-Gymnasium in Pulheim für die Fächer Deutschgeschichte, Evangelische Religion seit knapp 13 Jahren. Bin aber jetzt im zweiten Jahr hintereinander beurlaubt, weil das Engagement für die Teachers und nebenher noch ein bisschen politisches Engagement so viel Zeit eingenommen habe, dass ich dann irgendwann entschieden habe, mich jetzt erstmal kurzzeitig beurlauben zu lassen und mache jetzt vor allen Dingen eben diese außerschulische Bildungsarbeit und diesen Aktivismus für Klimagerechtigkeit und Bildungsgerechtigkeit.
Ja, dann mache ich direkt mal weiter. Nora, ich bin ja seit Anfang an bei den Teachers for Future dabei und bin in Baden-Württemberg an einem allgemeinbildenden Gymnasium Lehrerin für Geschichte, Französisch und Ethik. Und ich war 15 Jahre lang an einer Schule, hatte dann im vorletzten Schuljahr ein Sabbatjahr und bin seit letztem Schuljahr, habe dann nochmal die Schule gewechselt, jetzt in Ludwigsburg weiterhin an einem Gymnasium tätig, auch mit reduziertem Deputat, eben aus Gründen des Bildungsaktivismus, den wir mit den Teachers for Future bundesweit machen.
Und Nora, dein Gesicht hat man jetzt kürzlich über einen TV-Bildschirm flimmern sehen. Es ging so ein bisschen durch die Lehrerbubble auf Social Media und hat auch so eine kleine Welle gemacht, würde ich sagen. Es gab so eine Dokumentation, die hieß Scheiß Job Lehrer, also sehr zugespitzt. Und du warst eine der Protagonistinnen, die da begleitet wurden. Ne? Und jetzt weiß ich, weil ich auch viel mit Presse rede und so, wie schwer das ist für Presse, geschweige denn für TV, irgendeine Lehrkraft zu finden, die sich auch nur latent kritisch äußert. So. Und das ist ja eine Riesenentscheidung sicherlich für dich gewesen, dich da im TV begleiten zu lassen. Was hat dich bewogen, das zu machen, Nora?
Also ehrlich gesagt, so eine Riesenentscheidung war das gar nicht, weil ich ja jetzt auch schon seit mehreren Jahren mittlerweile als Klima- und Bildungsaktivistin auch immer wieder öffentlich spreche und auch über meinen Job öffentlich spreche und über das Schulsystem öffentlich spreche. Und das ist ja jetzt auch nichts, was verboten ist, Gott sei Dank, sondern ganz im Gegenteil. Es geht jetzt nicht darum, irgendwie einzelne Schulen anzugreifen oder einzelne Personen anzugreifen in Schule oder in der Schulverwaltung. Aber natürlich können und dürfen und müssen wir, sollen wir, wie ich finde, Systemkritik betreiben. Da gibt es ja viele Dinge, die man einfach kritisieren kann und muss. Also insofern war das jetzt gar kein so ein großes Ding eigentlich. Ich weiß aber auch aus meinem Engagement bei den Teachers, dass das für viele so eine Schwelle ist, weil einfach auch innerhalb der Lehrerinnenschaft leider ja ein relativ doch manchmal großes Unwissen herrscht über was darf ich und was darf ich nicht. Und man immer dazu neigt oder immer wieder merkt, dass KollegInnen dazu neigen zu denken, dies und das und jenes, das darf ich alles gar nicht. Was gar nicht stimmt, aber man hat es halt irgendwie so internalisiert, dann vor allen Dingen als verbeamtete Lehrkraft, dann immer erstmal zu denken, oh, das darf ich bestimmt nicht. Und viele belassen es dann leider dabei und meckern sich dann halt irgendwie einen in die Tasche in der großen Pause, in der Kaffeeecke im Lehrerzimmer.
Dabei ist es de facto eigentlich ja umgekehrt, dass dieser Beamtenstatus uns ja ein Stück weit sogar schützt. Also da muss ja schon sehr viel passieren, als dass da irgendwie dieser Status angekratzt wird. Von daher haben wir eigentlich, solange wir nicht irgendwie unsere eigene Schule da bloßstellen, ja eine relativ große Freiheit auch zu sagen, was wir kritisieren und was wir denken.
Ja, tatsächlich. Und ich glaube, euer Kritikmuskel, da drin geübt zu sein, das verbal auf den Punkt zu bringen und das auch öffentlich zu äußern, dieser Muskel ist schon gut trainiert. Ja, aber ich weiß das so aus den Presserückmeldungen, dass die immer alle möglichen Leute abtelefonieren und dann springen ihnen Leute ab, weil dann Lehrkräfte doch Manschetten haben, doch mal Tacheles zu reden und hier und da auch Maulkörbe verhängt werden. Also dann mal so ein Schulleiter zurückgepfiffen wird und so, ne? Wir finden Gespräche statt mit dem Dienstherrn. All das gibt es, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen. Aber dennoch, irgendwie wollen wir ja die breite Öffentlichkeit sensibilisieren für das Thema. Ansonsten passiert nichts. Und genau darum geht es ja zum Beispiel auch bei diesem Bildungsprotesttag. Ne? So, jetzt wollen wir aber mehr über die Teachers erfahren. Worum geht es denn bei den Teachers for Future? Also Fridays for Future hat sicherlich jeder schon gehört. Und worum geht es bei den Teachers for Future?
Tatsächlich sind wir angetreten, ja, so als wirklich Graswurzelbewegung, am Anfang total unorganisiert im Fahrwasser der Fridays for Future Proteste, also Anfang 2019. Und zunächst war das tatsächlich so das Ziel, wow, ja, da passiert was, wir wollen das gerne unterstützen. Also SchülerInnen machen sich auf den Weg, dann müssen wir uns doch auch auf den Weg machen und wir unterstützen auf der Straße, wir sorgen dafür, die Teilnahme am Streik nicht über Gebühren in irgendeiner Weise zu ahnden, sondern zu sagen, wow, da findet politisches Engagement statt, das ist total wichtig. Also wie können wir das unterstützen im schulischen Prozedere und aber auch selber auf der Straße, auf den Schulstreik. So, das war eigentlich so der Anfang, Inga, ne? Und das heißt, am Anfang war tatsächlich die Unterstützung für Fridays for Future im Vordergrund und eben das sich Einsetzen für Klimagerechtigkeit im Fokus. Und dann über die Zeit hinweg, auch über die Corona, über den sozusagen Corona-bedingten Einbruch auch dieser Proteste auf der Straße, dann nochmal sich neu zu organisieren und wirklich zu fragen, okay, was können wir jetzt als Lehrkräfte, die wir an den Schulen tätig sind, was können wir da eigentlich beitragen, wie müsste sich Schule verändern, damit sie eigentlich passt zu den Forderungen, die Fridays for Future auf der übergeordneten politischen Ebene stellen. Und das ist dann so ein bisschen unser Kernthema geworden.
Genau, und dazu ergänzend vielleicht noch diesen Fokus Klimagerechtigkeit und das Einhalten des 1,5-Grad-Ziels des Pariser Abkommens ist schon nach wie vor auch eines unserer zentralen Ziele. Und Bildung ist aber eben ja auch ein wichtiger Schlüssel für die Transformation. Also da gibt es auch Studien, zum Beispiel vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, die eben sagen, okay, was muss eigentlich gesellschaftlich passieren, damit wir diese Transformation schaffen? Und einer von 6 Schlüsselelementen oder von 6 sogenannten sozialen Kippelementen ist halt Bildung. Das heißt, als LehrerInnen haben wir einfach auch ein Stück weit eine große Verantwortung, dass Transformation überhaupt gelingen kann. Und wir haben eben so gesehen oder sind der Meinung, dass das Schulsystem, wie es jetzt gerade ist, aber eben überhaupt nicht dazu geeignet ist, die Transformation voranzutreiben, sondern eher dazu geeignet ist, die bestehenden Strukturen weiterhin zu verfestigen. Und deswegen müssen wir halt eben auch Bildung anders denken und neu denken, damit wir so dazu beitragen können, dass die Transformation vorangetrieben wird. Umgekehrt leiden viele Schülerinnen und Schüler eben auch immer mehr massiv unter den Bedrohungen des Klimawandels. Auch andere Krisen belasten unsere SchülerInnen. Der Krieg in der Ukraine, die Demokratiekrise, das Erstarken rechtspopulistischer oder rechter Kräfte. Und wir können halt in der Schule ja auch nicht so tun, als gäbe es diese Krisen nicht. So, sondern wir müssen natürlich diese gesellschaftlichen Krisen und diese Zukunftsängste wirklich auch ernst nehmen. Das ist eben auch Teil unseres Anliegens, darüber nachzudenken, wie kann und muss Schule sein, damit wir SchülerInnen irgendwie wieder auch ein Stück weit Hoffnung und Sicherheit und ein bisschen Zukunftsmut auch geben können.
Das sind Fragen, die auch aus meinem Alltag irgendwie sind. Also man meint ja, okay, die ist raus, die beschäftigt sich gar nicht mehr mit Schule. Aber diese Themen werden natürlich täglich an mich herangetragen, weil ich mit Lehrkräften arbeite, die sich aktiv damit auseinandersetzen, wie kann Schule für mich noch Sinn machen? Also das ist ja oft so eine Frage, wie gestalte ich meine Rolle als Lehrkraft jetzt aus, damit ich auch langfristig dem Sinn entnehmen kann? Und ich beobachte so, bin mittlerweile so ganz gut vernetzt in verschiedensten Nischen der progressiven Bildungsbubble, würde ich jetzt mal sagen. Dazu würde ich jetzt euch zählen, Teachers for Future und auch Bildungswende jetzt. Schule im Aufbruch aber zum Beispiel auch unter Margret Rasfelds Schirmherrschaft. Auch die Lernkulturzeit. Schönen Gruß an Silke Weiß an dieser Stelle. Und dann aber auch so ganz andere Nischen, zum Beispiel Personen, die eine GlückslehrerInnen-Ausbildung gemacht haben. Das ist in Baden-Württemberg recht beliebt, aber das kommt jetzt auch in andere Bundesländer, also GlückslehrerInnen. Und auch nochmal eine andere Nische, das Twitter-Lehrerzimmer, das Insta-Lehrerzimmer, überall, wo sich Lehrkräfte, die was wollen von Schule, zusammenschließen und empowern und austauschen. Das würde ich sagen, das sind so verschiedene Couleurs einer progressiven Bildungsbubble. Und mir wird aus all diesen Nischen so zugetragen, der Overlap zum Ausstiegsthema ist schon auch da, ne? Also oft ist das die Antwort, die Individuen im Apparat Schule auf eine Sinnfrage finden. Das kann ja sein, dass dann manche sich da irgendwie rausentwickeln aus Schule, aber oft ist es auch so ein sich einrichten in einer kleinen Sinnbastion. Und ich wollte euch mal fragen, ob ihr Ähnliches beobachtet oder wie dazu eure Gedanken sind. Welche Rolle hat das zum Beispiel für euch gespielt, die Teachers?
Eine große Rolle. Also wir haben zum Beispiel diverse Mitglieder, die eben gesagt haben, auch Junge, die relativ schnell dann irgendwie gemerkt haben, boah, dieses System, das ist eigentlich nicht das, was ich will, da gehe ich eigentlich drin kaputt. Das ist mir viel zu autoritär, viel zu restriktiv. Der Workload ist ja kaum auszuhalten und so weiter. Und die dann aber uns gefunden haben und dann zum Beispiel gesagt haben, boah, ohne euch wäre ich verloren in diesem System. So, ne? Gut, dass es euch gibt. Wir sind tatsächlich innerhalb dieses Vereins auch eine sehr coole Gemeinschaft, muss man sagen, die sich auch wirklich gegenseitig stützt und trägt. Und wir sehen uns auch irgendwie mindestens zweimal im Jahr, würde ich sagen, alle, mehr oder weniger alle live, sind aber auf jeden Fall offen für jeden, der dazukommen möchte, empfangen jeden irgendwie bei uns und unterstützen uns erstmal überhaupt darin, das auszuhalten. Was ja dazukommt auch, ist oft dieses, wenn man dann so das erkannt hat, dass Bildung eigentlich nicht so weitergehen kann und dass wir irgendwie ein Problem haben, was unsere Zukunft angeht und dann was verändern möchte, dass man oft ja doch noch vielleicht nicht ganz alleine, aber nur sehr wenigen Menschen in einem Kollegium zusammen ist und oft wenig Unterstützung bekommt von der Schulleitung. Ja. Dann gibt es oft so ein paar willige KollegInnen, die aber oft ja trotzdem in ihrem Hamsterrad, viele haben eben auch noch eigene Kinder, zu viel Belastung, dann vielleicht sagen, ich finde das voll toll, was du machst. Aber es tut mir leid, ich kann dich nicht unterstützen, habe ich keine Zeit für oder keine Kapazitäten für. Und dafür sind wir, glaube ich, ganz gut als Gemeinschaft, als Verein, als Gruppierung, uns gegenseitig zu unterstützen, aufzufangen, zu helfen und so eine Gemeinschaft zu haben, die dabei hilft, eben dann weiterzumachen und zu versuchen, Dinge zu verändern an den eigenen Schulen, aber eben auch im Bildungssystem auf administrativer Ebene, auf politischer Ebene zu kämpfen für das, was wir eigentlich erreichen wollen.
Ja, voll. Und weil du eben diese Sinnfrage angesprochen hast vorhin, und auch Schule im Aufbruch, Margit Rassfeld, wir sind auch sehr eng mit ihr verbunden oder mit Schule im Aufbruch verbunden. Und da heißt ja ein Slogan quasi auch, wer Leistung will, muss Sinn bieten. Und das ist eben dieses Sinnangebot, was eigentlich alle, die sich bei Teachers for Future engagieren, schmerzlich vermissen im System, weil der Sinn in Anführungszeichen des aktuellen Schulsystems ist ja eben, es wird ein Lerninhalt geboten, der steht in irgendeinem Plan, der wird dann mehr oder weniger kreativ mit mehr oder weniger Gruppenarbeit, mit mehr oder weniger digitalen Medien dargeboten. Und dann geht es darum, diesen Inhalt zu reproduzieren auf irgendeine Form an einem bestimmten Termin zusammen mit den 30 anderen, die in der Klasse sitzen. Und dann gibt es dafür eine Note. Und dass diese Note möglichst gut ist, das ist ja der Sinn unseres aktuellen Schulsystems. Und das ist eigentlich ganz gruselig. Und das hat nichts zu tun mit Partizipation und nichts mit demokratischem Engagement und nichts mit all diesen Dingen, die eigentlich unglaublich wichtig wären für die Zukunft unserer Schülerinnen und Schüler. Und dass man immer noch assoziiert mit, also gute Noten sozusagen assoziiert mit, das ist gut für die Zukunft, das ist das, was du für deine Zukunft brauchst. Das, also wenn es überhaupt jemals aktuell war, dann ist es das zumindest schon seit langem nicht mehr. Aber es wird einfach weiter fortgesetzt. So dieser Dampfer ist unglaublich träge in seinem Bremsweg oder in dem Weg umzulenken. Und das ist einfach was, wenn man das mal begriffen hat, wenn man mal diese Perspektive eingenommen hat. Und ich hatte die persönlich auch nicht von Anfang an. Ich bin auch nicht sozusagen so aus dem Referendariat gekommen. Gar nicht. Das hat Jahre gedauert. Ich habe schon lange Jahre eben auf der Ebene meiner eigenen Schule Bildung für nachhaltige Entwicklung dann kennengelernt und praktiziert und habe mich da weitergebildet und so. Aber das war wirklich ein jahrelanger Weg. Und wenn man das dann aber mal realisiert hat, dass man einfach die ganze Zeit eigentlich in die falsche Richtung läuft, wenn man gute Bildung will, und dass, wenn man auch an der eigenen Schule wenn gute Bildung stattfindet, dass das in der Regel gegen das System stattfindet und nicht dank des Systems stattfindet. Mhm. Wenn man da mal ist, so, dann wird's aber schlagartig halt auch echt ganz schwer zu ertragen. Also ganz viele Dinge, die mir vorher gar nicht so schwer gefallen sind, fallen mir jetzt unglaublich schwer. Also das hatte ich ja auch in der Doku gesagt, ne? Dieses ständige Bewerten und Noten geben und so weiter und gleichzeitig zu wissen, ey, das sagt überhaupt nichts aus. Es sagt einfach nichts aus. Darüber, was ihr könnt, welche Kompetenzen ihr habt, was ihr für Menschen seid, das sagt null aus. Vielleicht noch eine kurze Anekdote zu diesem Punkt. Ich habe am Ende des zurückliegenden Schuljahres habe ich in meiner Schule unterm Kopierer eine Vorlage gefunden, wird ja gerne dort vergessen von gestressten Lehrkräften. Und da, das war so eine Vorlage, ich wollte es eigentlich noch mitnehmen, habe es dann auch vergessen. Das war so eine Vorlage, Zeugnis, also dein eigentliches Zeugnis oder so ähnlich. Kann man bestimmt irgendwo runterladen, ne, als Kopiervorlage. Dein eigentliches Zeugnis, das, was wirklich zählt. Und dann standen diese ganzen Dinge da drin, du bist ein toller Mensch und du kannst dies und das und jenes. Und das hat offenbar diese Kollegin irgendwie genommen und hat es dann verteilt an ihre Schülerinnen und Schüler, was ich total süß finde. Und was mir zeigt, so okay, ja, darum geht's eigentlich, aber gleichzeitig ist es ja halt nicht die Realität, sondern das, was wirklich zählt, ist halt das, was in diesem Notenzeugnis steht. Und deswegen, wir versuchen irgendwie so uns na, innerhalb dieses Systems irgendwelche Wege zu finden, um es weniger schlimm zu machen. Aber ja, und wir versuchen bei den Teachers halt uns dafür zu engagieren, um dieses System zu ändern, dass man solche Krücken nicht mehr braucht, sondern dass dann nachher dieses Zeugnis, was da unter dem Kopierer vergessen wurde, dass das Zeugnis ist. So. Ja. Etwas vereinfacht ausgedrückt.
Und man kann ja sogar noch einen Schritt weitergehen in dieser Kritik. Nora, du hast gesagt, was ist eigentlich der Sinn von diesem Schulsystem oder von dieser Schule, die wir da durchlaufen? Und wenn wir ganz ehrlich sind, dann ist es ja sogar so, dass dieses System Schule so aufgebaut ist, dass es sozusagen, ich sag's jetzt mal böse, das größtmögliche Humankapital für das Wirtschaftswachstum und für das Bruttosozialprodukt dabei rauskommt. Ne? Also schon Ken Robinson hat irgendwie darauf hingewiesen, dass unser Schulsystem eigentlich in den Interessen der Industrialisierung und des Kapitalismus irgendwie entstanden ist und sogar auch ein Abbild dessen ist. So die Fabrikglocke gleich Schulglocke, ne? Wie so Fließband laufen die SchülerInnen da durch. Und es geht halt um Leistung. Spannenderweise war jetzt diese Debatte über die Bundesjugendspiele und Leistung und so. Ne? Da ging es auch wieder, als wäre Leistung jetzt irgendwie das Entscheidende in unserer Gesellschaft. Und das kommt natürlich aus diesem Wachstumskapitalismus-Gedanken. Und wir können nicht so tun, als wäre unser Schulsystem ein neutrales, das nicht irgendein System bevorzugt oder transportiert oder so, sondern natürlich, wir transportieren das Bild von Wettbewerb, von Leistung, von Wachstum mit diesem System. Und wenn wir das hinterfragen, was Menschen, die aus der Klimabubble kommen, ja oft tun, weil es nicht zusammenpasst, Klimagerechtigkeit und unendliches Wachstum, wenn ich das hinterfrage und dann sehe, hey, aber unser ganzes Schulsystem ist auf diesen Wachstums- und Gewinngedanken ausgerichtet, komme ich natürlich auch nochmal in so eine Sinnkrise und denke so, eigentlich sollte Bildung doch für was anderes da sein. Es sollte doch darum gehen, dass es ein gutes Leben für alle Menschen auf diesem Planeten geht. Das ist doch eigentlich unser eigentliches Ziel. Und das ist vielleicht auch jetzt der Bogen zu Bildung für nachhaltige Entwicklung, weil das ist ja auch das Ziel der 17 Nachhaltigkeitsentwicklungsziele. Ein gutes Leben für alle Menschen unter Berücksichtigung der natürlichen Umwelt und dem Erhalt des Planeten. Also auch ein gutes Leben für alle Menschen in der Zukunft. Und daran ist halt Bildung für nachhaltige Entwicklung orientiert, im Kontrast zu vielleicht Bildung für kapitalistische Entwicklung oder gewinnorientierte Entwicklung.
Genau dieser Bogenschlag, der kam mir auch in den Sinn. Ich habe nämlich eine Kundin vor Augen, vielleicht fühlt sie sich jetzt gleich angesprochen. Mit der haben wir den Coaching-Prozess durchlaufen und es ging auch eine lange Zeit um Ausstieg und so. Und irgendwann hat sie aber gesagt, für mich ist die Entscheidung nicht so weit gereift, dass ich wirklich dem Lehrberuf den Rücken kehren will, sondern ich wende meine Kräfte jetzt Bildung für nachhaltige Entwicklung zu. Und dafür möchte ich jetzt in Schule kämpfen. Applaus, Applaus, genau. Und das kann natürlich auch ein Outcome sein, ne? Dieser Sinnsuche, dieses Suchprozess. Und man merkt, dass eure Energien da ja auch total drin aufgehen. Und vor allen Dingen, dass das ja auch ein Mittel ist, aus dieser Isolation im Lehrerzimmer, die viele empfinden, auszubrechen und auf einer höheren Ebene Gleichgesinnte zu finden und zu sehen, aha, wir haben ein gemeinsames Ziel, wir teilen gemeinsame Werte, wir kämpfen für was und es lohnt sich, hier an Bord zu bleiben, ne? Genau, also diese Kundin zum Beispiel, die hat das Thema Bildung für nachhaltige Entwicklung letztlich vor dem Ausstieg bewahrt, würde ich jetzt sagen. Ne? Und dann sollten wir jetzt wahrscheinlich erstmal über Bildung für nachhaltige Entwicklung sprechen. Du hast es jetzt schon angerissen. Wo kommt das denn eigentlich her, dieses Konzept?
Ja, das Konzept Bildung für nachhaltige Entwicklung, BNE, das hat schon eine ganz schön lange Geschichte. Also wenn ich richtig zusammenkriege, 1992, Umweltgipfel Rio de Janeiro, der erste, also das war auch der UN-Umweltgipfel, Umwelt- und Entwicklungsgipfel, in dessen Fahrwasser dann auch der Begriff Nachhaltigkeit überhaupt nennenswert sozusagen unter die Leute gekommen ist. Und der Gedanke davon und Bildung für nachhaltige Entwicklung hat selber tatsächlich seither so ein bisschen eine Geschichte, auch eine Wandlung durchgemacht. Wir erleben häufig noch an Schule, auch aktuell noch, so ein bisschen ein veraltetes Verständnis von Bildung für nachhaltige Entwicklung. Das ist sehr bezogen auf den ökologischen Fußabdruck. Mhm. Also das heißt, wir bringen Schülerinnen und Schülern bei, wie könnt ihr sozusagen euren CO2-Abdruck verringern, indem ihr weniger Fleisch esst oder die richtigen Klamotten kauft oder halt nicht so viel in Urlaub fliegt mit eurer Familie und so weiter und so fort. Das ist aber tatsächlich nicht State-of-the-Art Bildung für nachhaltige Entwicklung 2030, sondern das ist das aktuelle Programm jetzt der UNESCO. Also letztlich ist es ein UNESCO-Programm, Bildung für nachhaltige Entwicklung. Und mittlerweile geht es aber sehr viel mehr in Richtung eben nicht Fußabdruck, sondern Handprint-Bildung, also Handabdruck. Das heißt, dass es weniger darum geht, wie kann ich als Einzelperson auf individueller Ebene jetzt weniger Schaden anrichten, weil es diese individuelle Ebene ja definitiv nicht reißt, ja, sondern die großen Hebel sind ja strukturell. Also das heißt, selbst wenn ich jetzt in Deutschland als Mensch mich nicht mehr aus meinem Bett bewegen würde, mich nicht mehr bewegen würde, gar nichts mehr tun würde, außer atmen, wäre ja als Bürgerin in Deutschland mein CO2-Abdruck noch zu hoch aufgrund der ganzen Infrastrukturen, die wir haben. Und deswegen geht es um die systemische Ebene, um strukturelle Veränderungen und wie wir als Einzelperson zusammen mit anderen in der Gruppe im besten Fall hier Hebel bewegen können, sodass eben Strukturen sich nachhaltig verändern, dass es leichter wird für alle, nachhaltig zu leben. Also konkret jetzt auf Schule bezogen, wenn wir mal Thema Konsum nehmen, Ernährung, Fleischkonsum. Mhm. Ein traditionelles BNE-Projekt wäre eben, ich bringe meinen Schülerinnen und Schülern bei, esst doch weniger Fleisch. So. Mhm. Dann gehen die mittags in die Mensa und treffen dort jeden Tag um 12 wieder diese Entscheidung, welches Essen nehme ich jetzt? Okay, ich nehme das mit ohne Fleisch oder halt dann auch nicht. Und ein Handprint oder handabdruckorientiertes BNE-Projekt wäre eben zu sagen, okay, jetzt setzen wir uns doch mal zusammen. Uns interessiert jetzt an der Stelle gar nicht, wer von euch Fleisch isst oder vegan oder vegetarisch lebt, sondern wir schauen uns mal an, was bietet eigentlich die Mensa bei uns in der Schule an? Woher kommt denn dieses Essensangebot? Wer hat sozusagen den Caterer bestellt? Wer ist dafür verantwortlich? Wer zahlt das? Wer bei der Stadt zum Beispiel ist der Ansprechpartner dafür, und wenn wir jetzt was verändern wollten, wie könnte das aussehen, was könnten erste Schritte sein, könnte es vielleicht auch schon sinnvoll sein, sozusagen das vegetarische oder vegane Gericht einmal als erstes oben hinzusetzen und halt nicht das Fleischgericht so als erster Step, der auch schon vielleicht was bewirkt und so weiter und so fort. Also das heißt, auf dieser Ebene gemeinsam eine strukturelle Veränderung hin zu einer, zum Beispiel einem Essensangebot, das insgesamt weniger fleischlastig ist. Und dann müsste eben nicht jede Person jeden Tag mittags um 12 an der Schlange, in der Schlange vor der Mensa immer wieder selbst diese Entscheidung treffen. Und das ist BNE, wie das aktuell verstanden wird. Es ist im Grunde genommen eine Befähigung, ein Empowerment von Schülerinnen und Schülern, sich für die nachhaltige Transformation unserer Gesellschaft einsetzen zu können, zu wissen, wie das geht. Und insofern ist BNE politische Bildung.
Es ist ja sogar so, dass diese individualisierte Bildung für nachhaltige Entwicklung, wie sie eben in den ersten 10 Jahren oft gemacht wurde, tatsächlich de facto überhaupt keinen Nutzen gehabt hat, überhaupt keinen Sinn erfüllt hat. Weil man kann so eine wunderbare Studie sich einfach angucken, wo man vergleicht, wie hoch ist das Bildungsniveau eines Menschen und wie hoch ist sein CO2-Abdruck. Und dann sehen wir, mit dem Bildungsniveau eines Menschen steigt der CO2-Abdruck immer weiter. Das heißt also, bringt eigentlich überhaupt nichts Bildung für nachhaltige Entwicklung. Das liegt natürlich daran, je höher das Bildungsniveau, desto höher das Einkommen. Und je höher das Einkommen, desto höher mein CO2-Abdruck, weil meine Urlaubsreisen weiter, mein Auto größer, meine Wohnung größer. Es richtet aber sogar Schaden an, wenn ich BNE rein auf individueller Ebene mache, weil es nämlich überhaupt nicht dazu geeignet ist, um die Selbstwirksamkeitserwartungen zu fördern oder so, sondern im Gegenteil, es führt zu Verdrängung. Also wenn ich doch sehe, Mir sagt irgendwie mein Lehrer, meine Lehrerin, ich soll jetzt weniger Fleisch essen, aber alle um mich rum essen doch Fleisch. Warum soll, also und der am besten noch der Lehrer, der mir das gerade noch erklärt hat, dass es schlecht ist, wenn ich so viel Fleisch esse, geht in die Mensa und da gibt's dann halt das Gulasch und dann isst der das auch. Und ich soll jetzt hier die vegetarische Pampe essen, die meistens dann irgendwie auch noch teurer ist, so absurderweise. Das heißt, das nachhaltige Verhalten, was irgendwie da so auf individueller Ebene eingefordert wurde, ist oft das sozial nicht anerkannte. So wie du gehst zu Fuß, ne? Guck mal hier, ich habe ein schickes Auto. So. Und es ist auch noch das Schwierigere und das Teurere. So. Und das führt natürlich dazu. Und selbst wenn ich es dann mache, gegen alle Widerstände, dann merke ich ja keinen Erfolg. Also ich spüre ja nicht, dass dadurch ein Tier weniger leidet oder mein CO2-Abdruck abnimmt oder sonst irgendwas. So. Ich bin vielleicht ein bisschen gesünder, aber das eignet sich überhaupt nicht dazu, Selbstwirksamkeit zu erleben, sondern ich komme in so einen Scham- und Schuldprozess. Jetzt habe ich doch wieder Fleisch genommen. Jetzt bin ich doch wieder mit dem Auto gefahren. Jetzt habe ich doch wieder die nicht nachhaltige Entscheidung getroffen, weil es die einfachere, bequemere war. Und das führt natürlich dazu, und das ist ja Teil auch des gesamtgesellschaftlichen Verdrängungsprozesses, was diese Klimakatastrophe angeht, dass wir halt deswegen uns auch nicht damit auseinandersetzen wollen und der Wahrheit, der wissenschaftlichen Prognose ins Gesicht gucken wollen, weil wir uns dann eingestehen müssen, dass wir Teil dieses Problems sind und dass wir uns anders verhalten müssen. Und deswegen verdrängen wir das die ganze Zeit. Und deswegen ist es so wichtig, Menschen mitzunehmen und zu empowern, zu sagen, ja, aber du hast die Macht und du hast die Kraft, das System zu verändern. Du kannst doch dafür kämpfen, dass deine Mensa einfach nur gutes vegetarisches Essen anbietet, dann musst du doch nicht Tag für Tag diese bescheuerte Entscheidung treffen und dich auch noch für das teurere, schlechtere Essen entscheiden. So, ne? Und das ist manchmal super einfach. Und das Wichtige ist aber, dass diese positive Erfahrung, wenn ich dann Veränderungen herbeigeführt habe, die meine Selbstwirksamkeitserwartung ja total steigert. Und daraus entsteht auch Hoffnung. Also, und daraus kann auch Hoffnung entstehen, was unsere gesellschaftlichen Krisen insgesamt angeht. Weil wir ja in so einer Machtlosigkeit eigentlich gefangen sind. Ich kann gar nichts daran ändern, an diesem Klimawandel. Und wenn ich dann sehe, ja, Moment, ich bin ja ein politischer Mensch. Ich kann gesellschaftlich aktiv werden. Ich habe die Macht, ich habe die Kraft, Gesellschaft, Verhältnisse positiv zu verändern. Daraus kann dann eben auch doch wieder Hoffnung und Mut und Kraft entstehen, irgendwie in die Zukunft zu gehen. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig bei Bildung für nachhaltige Entwicklung. Und was vielleicht noch wichtig ist, was ich noch eben ergänzen wollte, ist, dabei geht es nicht nur um Klima und nicht nur um Artensterben, sondern Bildung für nachhaltige Entwicklung ist das Konzept der weltweiten UNESCO, um die 17 Nachhaltigkeitsentwicklungsziele umzusetzen. Und da geht es eben auch um weniger Armut, da geht es um nachhaltige Städte und Gemeinden und um ökologische Aspekte, soziale und so weiter. Und all das spielt rein in dieses Konzept von BNE und vor allen Dingen auch von politisch gedachter Bildung für nachhaltige Entwicklung.
Du hast das Wort Selbstwirksamkeitserwartung kurz so in den Ring geworfen. Das habe ich nämlich in der letzten Podcast-Folge eingeführt. Also wenn diese Folge hörbar sein wird, dann war es genau in der letzten Podcast-Folge, dass ich das eingeführt habe nach Bandura, wer es jetzt nachschauen will. Das ist nämlich das Vertrauen darauf, dass ich was bewirken kann mit meinen Ressourcen, auch unter schwierigen Bedingungen. Und das ist grundsätzlich nicht ganz verkehrt, eine hohe Selbstwirksamkeitserwartung zu haben. Es zeigen nämlich zum Beispiel auch Studien zum Berufswechsel, dass die Personen, die das durchziehen, eine deutlich höhere Selbstwirksamkeitserwartung haben, weil sie die auch ständig zur Anwendung bringen, weil sie im Mikrokontext immer sich selber irgendwie in Situationen bringen, wo sie die Erfahrung machen, ah, guck mal, hat geklappt. Hat was gebracht. Aha. Und das ist eine sich selbst verstärkende Dynamik. Aha, habe ich das einmal gespürt? Mache ich das nochmal? Dann reproduziere ich das. Und das macht, das empowert einen, wenn man diese Erfahrungen immer wieder machen kann und darf. Und darum halte ich das auch für so wichtig, wenn man Schülern dieses Setting, dieses Erleben ermöglicht, dass sie zum Beispiel in der Schule, in der Mensa was beeinflussen können.
Und das Wichtige dabei ist aber auch, das ist einerseits eine theoretische Erkenntnis, aber die ich auch ganz praktisch machen durfte, dass eine negative Partizipationserfahrung nicht automatisch zu Frust oder einer geringeren Selbstwirksamkeitserwartung führt, sondern dass überhaupt Partizipation zu ermöglichen, ist ganz, ganz wichtig für uns LehrerInnen, selbst im Angesicht der Möglichkeit, dass die SchülerInnen scheitern können mit dem Versuch. Mhm. Wir haben bei uns an der Schule, wenn ich das kurz erzählen darf, die Anekdote, bei uns an der Schule einen Klimarat eingeführt und die Kollegen waren super supportive, haben gesagt, super, aber ihr müsst so aufpassen, dass die SchülerInnen da nicht scheitern und dass die dann so eine negative Erfahrung haben, weil mit der Kommune das umzusetzen, das wird ja schwierig. Nicht, dass die dann am Ende alle nur frustriert sind und dann noch weniger Lust auf Klimaschutz und noch weniger Lust auf Demokratie und Projekte haben und so. Und dann haben wir das auch, schwebte das wie so ein Damoklesschwert so über uns LehrerInnen, die diesen Klimarat begleitet haben. Ich dachte, oh Gott, dürfen die nicht scheitern und so. Und wie kriegen wir das hin? Und mal gucken, was die sich für Maßnahmen aussuchen. Und was haben die sich ausgesucht? Wir wollen die Heizung austauschen. Wir die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Gedacht so, um Gottes Willen, die Heizung austauschen. Das ist so das Unmöglichste, was ihr euch aussuchen könnt. Es wird einfach nicht passieren, dass die Kommune jetzt hier auf eure Betreibenden die Heizung in unserem 70er-Jahre-Gebäude austauscht. Und dann haben wir noch so ein bisschen versucht, so was man eigentlich auch nicht machen soll, Stichwort Adultismus vermeiden. Da gesagt, so, schwierig, überlegt euch das gut, ob ihr das machen wollt. Aber haben es denen natürlich auch nicht irgendwie verboten. Ne? So einmal so, wenn wir euch einen Rat geben dürften, die haben natürlich gesagt, nö, das ist, und das war auch konsequent, weil das ist die wirksamste Maßnahme. Das ist das der Hauptbatzen von unserem CO2-Ausstoß, ist diese Heizung. Also wollen wir da ran. Ja gut, okay, dann sind die also losgegangen, haben sich schlau gemacht, haben sich den Heizungskeller zeigen lassen und so, haben dann irgendwann selber gemerkt, okay, die Heizung austauschen, das kriegen wir vielleicht wirklich jetzt nicht hin. Aber Moment mal, unsere Heizung läuft den ganzen Sommer durch. Warum? Was soll das? Warum? Damit in der Turnhalle die Vereine heiß duschen können, irgendwie einmal die Woche zwei Leute, und damit die Mensa warmes Wasser hat, heizen wir den ganzen Sommer diesen Kessel auf. Und dann haben die nach Lösungen gesucht, haben die sich Hilfe geholt in der Gemeinde, haben sich die lokalen Zivilgesellschaft zu Hilfe geholt und haben ein Konzept erarbeitet und gesagt so, ja, okay, wir können das doch abkoppeln. Die Mensa kann doch mit Solarthermie ihr Wasser oder meinetwegen mit Strom das Wasser erheizen. Und dann können wir das doch abkoppeln und 3 Monate mindestens die Heizung abschalten. Dann haben die das mit Hilfe der Zivilgesellschaft in den Rat eingebracht und dann hat die Politik das erstmal, haben Verwaltung und Politik das erstmal abgelehnt. Bam. Genau das passiert, was wir befürchtet haben, gescheitert, voll vor die Wand gelaufen. Und dann saßen wir nach, oh Gott, was passiert jetzt? Jetzt haben die bestimmt keinen Bock mehr. Und dann saßen diese SchülerInnen in der nächsten Sitzung unseres Klimarates da und haben gesagt, okay, was machen wir denn jetzt? Ah, wir rufen mal den Bund der Steuerzahler an, weil da werden ja unsere Steuergelder verschwendet. Ah, wir machen mal eine Demo. Ah, wir rufen mal die Presse an. Das kann ja nicht sein. So, ne? Die haben sich überhaupt nicht entmutigen lassen. Und das fand ich eine total wichtige Erkenntnis, dass ich dachte, ja, okay, es stimmt. Eine negative Partizipationserfahrung führt nicht zu Frustration, sondern die haben dann einfach weitergemacht. Die haben gesehen, okay, ich bin ernst genommen worden. Hier der Herr XY, der hat mit mir diese Eingabe gereicht. Die Grünen haben das für mich eingereicht und so weiter. Und ich konnte da was bewegen. Und ich bin jetzt vielleicht gescheitert, aber ich kann weitermachen. Und am Ende des Tages, dann kam der WDR, hat berichtet und 2 Monate später wurde die gleiche Vorlage nochmal eingeführt und zack, auf einmal wurde es angenommen und dann wurde am 1. Juni unsere Heizung abgeschaltet für 3 Monate.
Großartig.
Und das ist natürlich dann sozusagen noch die Kerze auf der Torte, dass es dann wirklich auch ein Riesenerfolg war und abgeschaltet wurde. Aber viel cooler war einfach diese Erfahrung, hey, die geben nicht auf. Und selbst wenn die mal scheitern, das ist auch wichtig. Wir müssen auch Resilienz lernen. Das merken wir ja auch. Und wir können ja auch nicht unsere SchülerInnen dann in die wahre Welt entlassen mit dem Glauben, hey, jetzt wird schon immer alles gelingen in der echten Welt und dann scheitern die, ne? Sondern Scheitern gehört halt auch zum Leben dazu. Und ich finde, das finden wir alle auch, dass Scheitern auch erlaubt sein muss in der Schule. Mhm. Und in der Schule ist Scheitern immer sofort eine schlechte Note, durchgefallen, sitzen geblieben. So. Nee, man muss auch mal Trial and Error machen. Ja. So. Genau. Also ganz wichtig, keine Angst vor negativen Partizipationserfahrungen. Selbstwirksamkeit fördern kann echt jeder.
Richtig. Ich finde, das Wort Scheitern ist eigentlich auch schon das Falsche. Dann ändert man halt seine Strategie. Scheitern ist so final. Also geht ja weiter, ne? Also was heißt denn gescheitert sein? Dann merkst du halt, ah, okay, die Tür ist zu, dann ändere ich die Richtung. Das ist ja auch für den eigenen Lebens- und Berufsweg. Viele Wege werden gar nicht erst angefangen, weil das Potenzial besteht, dass man ja scheitern könnte. Aber hey, was ist denn, wenn eine Tür zu bleibt? Dann gehst du halt einen anderen Weg und dann tut sich eine andere Tür auf. Also man muss auch im Grunde das Konzept Scheitern hinterfragen und auch das bringt uns jetzt ganz weit. Was heißt denn Fehlertoleranz in Schule und so, könnten wir jetzt alles diskutieren. Aber du sagtest, ihr hattet einen Klimarat. Jetzt frage ich mich nämlich, wie kann man das denn eigentlich in Schule verankern? Ich habe jetzt schon verstanden, das ist jetzt keine Abschiebenummer auf den Bio-Unterricht oder auf den Erdkundeunterricht. Jetzt kaufen wir alle nur noch Bambus-Zahnbürsten. Ich weiß, im Englisch-Oberstufenunterricht, da gab es immer so einen Klausurtext über eine Plastikzahnbürste. Den haben alle im Kollegium rumgereicht und irgendwann hatte den jeder mal geschrieben. genau. Okay, also ich habe verstanden, darum geht es nicht. Es ist also eine Haltungsfrage sozusagen. Und wo verankere ich das denn jetzt in Schule?
Also Bildung für nachhaltige Entwicklung ist natürlich nicht passend zu den Strukturen, die wir im Moment haben, weitestgehend. Also dass das Ermöglichen von Selbstwirksamkeitserfahrungen, projektorientierte Lernformate, das ist ja nichts, was in das bestehende System reinpasst, von 45-Minuten-Taktung, von alle lernen dasselbe in derselben Zeit und schreiben dann eine Klausur darüber. Das heißt tatsächlich, um solche Dinge wie jetzt auch den Klimarat, von dem Inga erzählt hat, strukturell zu verankern und nicht zu sagen, okay, das wird abgefespert in einer AG, die am Nachmittag läuft und freiwillig ist, müssen eben solche Formate am Schulvormittag in der ganz regulären Stundentafel verankert werden. Und das ist natürlich ein Riesending. Und da schrecken natürlich auch viele zurück, weil wo soll man da anfangen? Aber eine Möglichkeit, es gibt viele Möglichkeiten, irgendwo anzufangen. Eben so ein Klimarat ist der eine. Eine andere Möglichkeit wäre eben, du hast vorhin schon Schule im Aufbruch und den Friday erwähnt.
Ja, genau.
Der Friday als Brückenformat sozusagen für Schulen, die sich da auf den Weg machen wollen, ist gut, mit dem man gut starten kann, ohne dass man gleich das komplette System über den Haufen werfen muss. Also letztlich einen Freiraum zu schaffen in der Größenordnung von, also mindestens 4 Schulstunden, also 180 Minuten an einem Schulvormittag, wo wöchentlich über das gesamte Schuljahr hinweg eben ein Raum aufgemacht wird, ein Freiraum aufgemacht wird für solche Projekte, die handlungsorientiert sind, die sich inhaltlich im weitesten Sinne an den 17 nachhaltigen Entwicklungszielen orientieren, die, wie gesagt, ja sowohl in die ökologische als auch in die soziale Richtung gehen können. Und hier eben einen Fachunterricht und notenfreien Raum zu schaffen und dann eben solche Erlebnisse zu ermöglichen. Also ich meine, wie geil ist das, wenn man so einen Erfolg hat? Also wie viel mehr zählt das auch für die Persönlichkeitsentwicklung, als wenn ich jetzt nur in Anführungszeichen eine gute Note bekomme? Und wenn ich so einen Freiraum mal habe, da lässt sich dann viel machen. Also da habe ich dann auch schlagartig nicht mehr dieses Problem, was ich ja eben auch oft bei, wenn ich ein BNE-Projekt oder sowas machen möchte, dann habe ich das Problem, dass ich, wenn ich einen Schulvormittag, wenn ich irgendwo rausgehen will, an den außerschulischen Lernort oder ich will mir einen Experten oder so reinholen in die Schule, dann muss ich ja mal hausieren gehen bei den Kolleginnen, kriege ich da eine Stunde, ach, ihr schreibt da eine Klassenarbeit, dann geht's wieder nicht und so weiter. Das ist ein wahnsinniger Aufwand. Und alleine das fällt schon mal weg. Ja, dann habe ich einfach safe einen Freiraum von 4 Unterrichtsstunden, über den ich verfügen kann. Und ich sage jetzt ich, aber das bin ich ja dann auch nicht alleine. Also an meiner ehemaligen Schule haben wir einen Friday implementiert auch mittlerweile. Heißt da ein bisschen anders, heißt Future Skills, aber ist ja auch egal. Aber letztlich ist dasselbe Prinzip. Und was dort passiert ist, allein dadurch, dass man dann sagt, okay, also wir hatten 2 Jahrgänge, Klassenstufe 9 und 10, die das parallel mal gestartet haben, dann waren wir eben automatisch ein Team von, ich glaube, es waren 10 KollegInnen und haben uns in so einer Teamwork-Situation auf kollegialer Ebene schon mal wieder gefunden, was ja auch absolut keine Selbstverständlichkeit ist an Schule. Und dann ging es eben los. Und dann haben wir uns wirklich dort auch erstmal ausgetauscht über, ja, was wollen wir eigentlich und wie funktioniert das und was sind die Befürchtungen von Einzelnen und arbeiten die dann überhaupt was, wenn es am Ende keine Noten gibt und so. Mhm. Und siehe da, sie haben, obwohl das noch so halb in Corona gestartet ist und im digitalen Modus und alles furchtbar schwierig war, am Ende des Tages, wir hatten, glaube ich, knapp über 20 Projektgruppen aus diesen beiden Jahrgängen. 2 waren tatsächlich Totalausfälle. Da ist dann nachher nichts, also Totalausfälle. Es ist nichts passiert, aber es ist nicht viel passiert so. Das ist ja eine super Quote im Vergleich zum normalen, in Anführungszeichen, Unterricht. Also wer duckt sich da alles weg und nimmt gar nichts mit? So. Und umgekehrt sind einfach viele Gruppen richtig durch die Decke gegangen, die viel mehr gearbeitet und gemacht haben, als sie eigentlich hätten müssen. Also die haben da nicht nur einen Experten konsultiert, sondern mehrere. Die haben einen Film gedreht, die haben sich selber Filmschnitt beigebracht, die haben mit InfluencerInnen gesprochen, mit PolitikerInnen und dann eben nicht mit einem, sondern ach, dann machen wir doch gleich alle von allen Parteien irgendwie, interviewen wir die und so weiter. Und da sind so tolle Sachen rumgekommen dabei und natürlich hat auch vieles nicht funktioniert, aber das darf es dann halt auch. Und ich habe zum Beispiel gemerkt, wie allein durch dieses Setting, dass ich am Ende nicht diejenige bin, die eine Note vergibt, werden Beratungscoaching und so weiter, Gespräche für eine Gruppenarbeit, für eine Projektarbeit ja ganz anders. Also man spricht ganz anders miteinander. Es wird ganz anders offen über Problematiken gesprochen. Mhm. Okay, ja, das hat nicht funktioniert. Welchen Weg könnten wir dann gehen? So wie du vorhin gesagt hast, ja, die Tür war zu. Dann gucken wir, welche vielleicht als nächstes offen steht und so. Also da verändert sich einfach durch die Implementierung dieses Lernformats schon total viel auf allen möglichen Ebenen, die man am Anfang vielleicht noch gar nicht auf dem Schirm hat. Und ich würde einfach mich mal so weit aus dem Fenster lehnen zu sagen, die KollegInnen, die da beteiligt waren, die haben mindestens genauso viel gelernt wie die Schülerinnen und Schüler, die teilgenommen haben. Und Genau, ja, also Selbstwirksamkeit. Ich sage nur das als ganz kurze Anekdote. Wir hatten ein Projekt, das war ein feministisches Projekt von Schülerinnen tatsächlich, die einerseits einen Blog gemacht haben, eben mit feministischen Texten und eigenen Gedanken und Erfahrungen und so weiter. Und wie geht's mir, wenn ich nachts am Bahnhof in unserer Stadt irgendwie wohin fahren muss? Und was geht mir da durch den Kopf? Und haben Poetry Slam gemacht, der wirklich sehr, sehr beeindruckend war. Und sie haben aber eben auch dafür gesorgt, und mir ist es schon fast ein bisschen peinlich, das als ne, sozusagen Erfolg, weil das sollte selbstverständlich sein, aber seit es dieses Projekt gab, gibt es in meiner alten Schule eben zumindest auf den Mädchentoiletten Hygieneartikel, die zur Verfügung gestellt werden, wie Klopapier eben auch, also durch den Schulträger. Anderswo weiß ich, ist das schon gang und gäbe und ganz normal, aber an ganz vielen Schulen eben überhaupt nicht. Ja, und das sollte eigentlich nicht so sein. Und die haben dafür gesorgt. Für die war das dann so, ja, das ist unser Erfolg. Das ist das, was wir erreicht haben. Eine Veränderung ganz konkret im schulischen Alltag geht auf unsere Kappe. Und das ist einfach, ja, das ist Selbstwirksamkeit.
Toll. Das unterstütze ich voll. Man muss aber vielleicht dazu sagen, dass es auch andere Ansichten gibt darüber, wie BNE laufen kann oder soll. Also da sind wir jetzt nicht alle einer Meinung, alle sagen genau so, der Friday, so muss BNE laufen, sondern es gibt auch Menschen und Organisationen und Verantwortliche und Funktionsmenschen, die sich für BNE einsetzen, die aber sagen, ja, aber das muss in den Fächern verankert werden. Das muss schulübergreifend in allen Fächern verankert werden. Ne? Das ist auch ein Ansatz und den kann man jetzt auch nicht nur von der Hand weisen. Ne? Also man kann auch sagen, in allen Fächern muss eigentlich immer Bildung für nachhaltige Entwicklung mitgedacht werden. So der Vizepräsident der Universität Mainz, wo wir unsere Tagung in 2 Wochen durchführen dürfen, Professor Julie, der hat mal gesagt in einem Gespräch mit uns, Bildung für nachhaltige Entwicklung muss im 21. Jahrhundert eigentlich eine Tautologie sein. Also Bildung muss immer für nachhaltige Entwicklung gedacht werden. Und dementsprechend kann man natürlich sagen, okay, das geht auch in jedem Fach. Und das geht natürlich erstmal auch in jedem Fach. Was halt vielleicht einfach nicht immer geht, ist die Handlungsorientierung, die eben so wichtig ist. Für dieses Lernen von Demokratie, von Engagement, von Gesellschaft, von Veränderung, für Selbstwirksamkeit. Die geht aber vor allen Dingen deswegen nicht, weil wir so volle Lehrpläne haben und weil wir so viele Noten geben müssen. So, ne? Wenn ich den Mut habe, im Religionsunterricht zum Beispiel mal mir ein bisschen frei zu schaufeln oder in einem Fach, wo ich jetzt, was kein Kernfach ist, wo ich nicht so viele schriftliche Leistungsüberprüfungen, zumindest in Nordrhein-Westfalen, muss ich in Religion keine Klassenarbeit schreiben, dann kann ich mal so ein bisschen mutig sein, mir so ein bisschen was freischaufeln und dann mal ein handlungsorientiertes Projekt machen. Also es scheitert nicht nur daran, es scheitert nicht nur an den Fächergrenzen, sondern es ist auch in Fächergrenzen möglich, sage ich mal, handlungsorientierte Bildung für nachhaltige Entwicklung zu machen. Oder man macht Fach, 2 Fächer tun sich zusammen, Bio und Erdkunde bei uns an der Schule, warum ist so ein Bachprojekt oder so, ne? Das geht schon auch. Und was den Klimarat angeht, das war jetzt tatsächlich ein außerunterrichtliches, jahrgangsübergreifendes Projekt, wo alle Klassenstufen beteiligt waren, wo wir aber hart dafür gekämpft haben, dass das in der Unterrichtszeit stattfindet, sprich die SchülerInnen werden dann befreit für diese großen Tage. Wenn wir unsere großen Plenartage hatten, unsere Workshop-Tage vom Klimarat aus, dann wurden die an dem Tag freigestellt. Da hat die Schulleitung sich auch hintergestellt. So, ne? Also ich glaube, für so große Projekte braucht man schon auch eine Schulleitung, die dann mal irgendwie sagt, okay, wir stellen frei oder so. Und dafür kann ich vielleicht noch empfehlen, dass vielleicht auch noch ein wichtiger Punkt von BNE ist, Öffnung von Schule und Vernetzung mit Zivilgesellschaft. Und das war das, was uns an unserer Schule total geholfen hat, war, dass es einen Projektpartner gab, einen Zivilgesellschaftlichen, der uns supportet hat. Das war in unserem Fall NELA, Next Economy Lab heißen die. Das gibt's aber auch von Greenpeace, die machen Schools for Earth. Die kann man sich, kann man anfragen oder da kann man sich die Materialien, da gibt es ganz tolle Materialien von Schools for Earth oder eben auch das Wuppertal-Institut hat so ein Schools for Future-Projekt durchgeführt. Also das ist ganz, ganz wichtig, dass man diese zivilgesellschaftlichen Organisationen, sowohl die bundesweiten als auch die vor Ort, gibt es ja auch immer Leute, die sich engagieren, dass man die ins Boot holt. Und dann kriegt man ganz viel Support und dann steht man auch nicht mehr so alleine da. So, das war in Pulheim auch zum Beispiel total wichtig, dass da diese lokale Agenda-Gruppe war, die ehrenamtlich uns unterstützt haben. So, und das ist vielleicht auch nochmal ein wichtiger Hinweis. Also es gibt tolle Konzepte, es gibt tolle Materialien inzwischen, Und es gibt viel Support von Zivilgesellschaft aus.
Mhm. Ja. Ja, und dazu noch ergänzend oder abschließend zu diesem Punkt. Es gibt tolle Konzepte. Also es ist ja auch nicht so, dass Bildung für nachhaltige Entwicklung eigentlich eine freiwillige Entscheidung der einzelnen Schule ist. Es gibt den Nationalen Aktionsplan für Bildung für nachhaltige Entwicklung. Der ist von 2017 und alle Bundesländer haben den unterzeichnet quasi, ja, und haben sich verpflichtet, das auf Länderebene umzusetzen bis 2030. Also das, ne, wir fordern da jetzt auch nichts, was irgendwie total abgehoben ist oder von der Seite reinkommt, sondern das ist bereits politisch beschlossen. Also das ist quasi so, ja, für uns auf schulischer Ebene ist das so ein bisschen so wie halt das Pariser Abkommen auf übergeordneter politischer Ebene. Das ist ja auch bereits beschlossen. Also man fordert ja nur, wir fordern ja nur in Anführungszeichen, dass dann bildungspolitisch mal umgesetzt wird, was eigentlich bereits schon längst unterzeichnet ist.
Ich höre jetzt schon die Fachkonferenzvorsitzenden mit dem Papier rascheln. Wo können wir denn das jetzt noch hier ins schulinterne Curriculum reinschreiben, dass wir das auch abdecken?
Ja, ganz richtig, aber man muss es gar nicht einschreiben, man muss es nur finden.
Ja, richtig.
Also das war nämlich auch so ein Prozess, so ein mühsamer, den wir in unserer Schule immer wieder versucht haben anzustoßen. Es gibt eigentlich in jedem Fach Themen, die Bildung für nachhaltige Entwicklung fördern und fordern. Also wir haben das mit diesen 17 Zielen gemacht, sodass man, okay, wo findest du diese 17 Ziele in deinem Lehrplan? Geh doch mal dein schulinternes Curriculum durch. Wo finde ich denn was zu Leben an Land? Ah ja, klar, habe ich hier Biologie, Erdkunde oder menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum. Finde ich doch in, okay, so das Beispiel Wirtschaftswachstum. Nachhaltiger Konsum. Also ich finde in allen Lehrplänen Anknüpfungspunkte. Es ist schon da. Ich muss es halt nur als Bildung für nachhaltige Entwicklung dann auch aufgreifen und thematisieren und nicht einfach nur, ah ja, es steht da drin. Und auch noch ein wichtiger Tipp dafür ist übrigens von der KMK und dem BMZ, dem Entwicklungsministerium, gibt es den Orientierungsrahmen globales Lernen. Also das ist wie so ein Curriculum für alle Fächer und alle Jahrgangsstufen, wo drin steht, wo welche Anknüpfungspunkte sind. Also das gibt, da gibt es auch schon ein Raster für die SEC 1 zumindest, für die Grundschule weiß ich es nicht. Für die SEC 2 wird der jetzt gerade erarbeitet, der erscheint, glaube ich, irgendwann hoffentlich bald. Mhm. Und da sind tolle Unterrichtskonzepte auch drin dann, wie ich im Geschichtsunterricht BNE machen kann, wie ich im Erdkundeunterricht, wo Anknüpfungspunkte sind, für jedes, wirklich jedes Fach.
Klasse. Klasse. Arbeitsauftrag bis zum nächsten Mal, liebe Inga, liebe Nora. Oder schickt mir doch ein paar Links, dann packe ich die in die Shownotes. Also natürlich zu den Teachers for Future, aber auch für die Personen, die sich jetzt über Bildung für nachhaltige Entwicklung mal informieren wollen. Also das können wir jetzt vielleicht an unsere Hörerinnen und Hörer versprechen, dass in den Shownotes ein paar interessante Links warten. Und das wäre nämlich jetzt der Brückenschlag. Was ist denn, wenn ich jetzt hier zuhöre und denke so, oh geil, das klingt ja richtig gut, aber ich bin jetzt hier leider an der Oberschule Pusemuckel und ich glaube, mein Kollegium findet das jetzt hier nicht so flaming wie ich. Wie fange ich an, mich zu vernetzen, mit euch Kontakt aufzunehmen? Ja. Erzähl mir mehr.
Genau, 15. 16. September, sehr bald. Ich weiß nicht vom Ausstrahlungstermin dieses Podcasts, wie viele Tage noch. Aber Anmeldung ist bis zum letzten Tag möglich. Also auch am 14.09. könnt ihr euch noch anmelden und nach Mainz kommen. Das wäre auf jeden Fall ein guter Ausgangspunkt. Da machen wir die Tagung bundesweit gefördert mit den Mitteln. Vielen Dank auch vom Bundesministerium für Bildung und Forschung. Unter anderem, die uns das Geld dafür gegeben haben, dass wir 2 Tage lang darüber diskutieren, debattieren und uns ganz viele Inputs von ganz vielen hochkarätigen ReferentInnen holen zu eben genau dieser Frage, was bedeutet denn eigentlich LehrerInnen sein in der Klimakrise? Wie verändern diese existenziellen Krisen unserer Gesellschaft unseren Beruf? Und da haben wir ganz viele Menschen aus der Praxis, aus der LehrerInnenausbildung. Wir haben Margret Rasfeld, wird auf dem Podium sitzen, Politik, DidaktikerInnen. Wir haben im Vorhinein ein Interview mit Klaus Hurlmann geführt, das wir auf unserer Homepage haben. Der wird ein Grußwort an uns richten. Und ich glaube, wir haben insgesamt 20 ReferentInnen, die in Podiumsdiskussionen, Keynotes und Workshops dabei sein werden. Es wird auch sehr interaktiv, also man sitzt da nicht die ganze Zeit, sondern es wird viele Workshop-Phasen und interaktive Phasen geben. Man kann sich wunderbar vernetzen, nicht nur mit uns Teachers, sondern eben innerhalb der ganzen BNE und aber auch Politikdidaktik oder politische Bildung-Bubble und kann sich da einfach mal Inspiration holen. Das ist das eine.
Wenn man jetzt nicht nochmal am 15. und 16. September, richtig?
September.
An der Uni Mainz. Mhm. Richtig? Gibt es da irgendeine Homepage, wo ich mich informieren kann oder einen Post auf eurer Seite? Auch in die Shownotes. Okay, sag nochmal, was muss ich googeln, wenn ich das finden will?
Wenn man Tagung Lehrer in der Klimakrise googelt, dann findet ihr das auch.
Klar.
Genau, wir schicken dir natürlich auch dazu den Link sehr gerne. Wenn man da jetzt leider nicht kann, das ist ja dann sehr bald und sehr spontan, dann kann man erstmal auf unsere Internetseite gehen und sich angucken, was wir eigentlich so genau machen und könnte zum Beispiel mal zu einem unserer Pläne kommen. Also wir treffen uns einmal im Monat online. Deswegen, also bundesweit ist auch egal, wenn ich in Pusmuckel bin, kann ich zu unserem Plenum kommen oder auch zu unserem AK-Orga. Ich kann in eine Arbeitsgruppe kommen, in größeren Städten wie Köln oder Freiburg oder also in ausgewählten Städten gibt es Ortsgruppen, die sich dann auch einmal im Monat live treffen. Genau, oder man kann einfach mal sich bei uns in den Teachers Room, das ist so eine große Gruppe auf Signal, wo wir uns mit 160 KollegInnen bundesweit einfach austauschen, Best Practice Tipps reingeben und so weiter und so fort. Also all das findet man aber über unsere Homepage, uns einfach anschreiben.
So. Mhm. Großartig. Das klingt gut. Schön. Und wenn ich so in meinem Kollegium der Spark sein möchte, wie schaffe ich das, Kollegen für mich zu gewinnen? Habt ihr Best Practice? Also hattet ihr dann so eine kleine Enklave von 2-3 Leuten, die jetzt gesagt haben, so BNE, das ist das Ding. Komm Uschi und komm Manfred, wir machen das jetzt oder wie?
Also ich meine, ein paar Leute hat man ja immer, die sich für das Thema irgendwie interessieren. Manchmal hat man das auch gar nicht auf dem Schirm, wer jetzt da wirklich verbrennt und wer nicht. Ich habe damals das so gemacht, das war dann wirklich im Zuge dieser FFF, als es so groß wurde, 2018, 2019, dann einfach mal so einen Brief im Kollegium aufgehängt, gesagt, so Leute, wie sieht's denn aus? Klimakrise, das ist doch auch ein Thema, wen das bewegt, wer hat Lust, sich zu treffen? Und das machen ganz viele so. Das ist auch, ich lade euch alle zu mir nach Hause zum Essen ein, koch was Feines für euch und wir oder auch nicht, aber wir setzen uns einfach mal gemütlich zusammen und tauschen uns einfach mal aus. Was denkst du, was hat das für eine Relevanz für uns als Schule und so? Und das funktioniert, glaube ich, ganz oft ganz gut, dass man einfach auf diesem ganz, keine Aufgabe, keinen Arbeitskreis, kein, ne, hey, lass noch das machen, sondern einfach nur, weil wir LehrerInnen, wir leiden doch auch darunter. Also ich habe auch Klimaängste und ich kenne viele KollegInnen, die Klimaängste haben und die aber auch zum Beispiel gar nicht wissen, wie sie in der Schule damit umgehen sollen. Also ich kann ja nicht vor meine Schüler treten und sagen, boah, ich habe so eine Angst. Ne, sorry, wir sind am Arsch. So, das geht ja nicht und dann blende ich das lieber aus. Und ich glaube, wenn man auf diesen Weg rangeht, erstmal sagt, hey Leute, wie geht's denn euch mit dieser Klimakrise? Sollen wir da mal drüber reden? Da erreicht man schon ein paar. Und daraus kann dann, bei uns ist dann daraus tatsächlich was erwachsen. So.
Ja, und auf einer anderen Ebene tatsächlich oder von einer anderen Richtung herkommend, darüber haben wir jetzt heute auch ausführlich gesprochen, dass also selbst ohne Klimakrise und selbst ohne Rechtsruck und so weiter und so fort, ist ja Schule auch schon schwierig genug. Also sozusagen, ja, wenn ich nicht aus dem Schulfenster rausschaue, ist ja da schon ganz vieles im Argen. Und auch da beispielsweise nach den letzten Zeugniskonventen an der Schule, wo ich jetzt bin, da haben wir uns auch noch zusammengefunden irgendwie mit ein paar Kolleginnen, wo die eine dann gesagt hat, boah, ging es euch auch so? Mir kam das gerade voll vor wie ein schlechter Film, diese Konferenz und zack, und dann werden die Noten da durchgehauen und so. Irgendwie, ich fühle mich damit überhaupt nicht wohl. So, also das ist auch eine Sache, wo man sagen kann, ja, Sinn und Unsinn von der Art und Weise, wie Unterricht irgendwie verstanden wird und wie Bildung verstanden wird. Und gibt es da vielleicht auch noch andere Formen und andere Möglichkeiten und eine andere Art von Bildung, die vielleicht nicht nur uns selber viel besser täte, sondern auch insgesamt der gesamtgesellschaftlich eben beiträgt zu einer Transformation in die Richtung, in die wir hin müssen, aber auch die uns gut täte, so von dieser Richtung herzukommen. Das ist gerade so ein bisschen was an der Schule, an der ich jetzt neu bin, glaube ich, anlaufen wird nächstes Schuljahr.
Klingt gut.
Und das ist ja auch dieses Zusammendenken dieser inneren Krise der Schule, also das Schulsystem ist in sich schon, funktioniert es nicht und ist kurz vor dem Zusammenbruch, kombiniert mit den gesellschaftlichen Krisen, auf die wir unsere SchülerInnen auch nicht vorbereiten. Und wenn wir jetzt keinen Lehrermangel hätten, umgekehrt, würden wir trotzdem nicht gut darauf vorbereiten, weil wir ein veraltetes Schulsystem haben. Ne? Also wir haben so diese innere Krise, diese äußere Krise, die zusammenfallen. Und dieser Bildungsprotesttag am 23.09., der greift tatsächlich da ja jetzt beides nochmal auf. Ne? Also weil wir einerseits, wir sind ja Mitinitiatoren auch als Teachers for Future zusammen mit Schule muss anders und der AGSEB. Und wir sagen halt, wir brauchen Geld, ja, damit das System an sich nicht zusammenbricht. Und aber wofür auch, es bringt nichts, 100 Milliarden jetzt in ein nicht zukunftsfähiges System zu stecken und weiterhin diese vergangenheitsorientierte Form und auch exkludierende und sozial unfassbar ungerechte Form von Schule weiterzumachen, sondern es muss sich auch inhaltlich ändern. Und ich finde, dass wir das tatsächlich in Zusammenarbeit mit Philipp Dehne, der ja auch vor 2 Wochen da war, und den ganzen Leuten von Schule muss anders und AGSEB und GEW und wer da jetzt alle super viel Energie reinsteckt, wirklich auch da eine gute Botschaft auf den Weg gebracht haben, dass wir eine andere Schule wollen, eine bessere, gerechtere, zukunftsfähige Schule und Kita natürlich, und aber auch dafür einfach viel, viel, viel mehr Geld brauchen und Bildung muss einfach mal einen viel höheren Wert bekommen. Also das ist ja auch so krass, es interessiert ja auch so viele einfach nicht. So, ne? Die Bundespolitik ist immer fein raus, wegen ist ja Ländersache, aber die Länder interessiert es doch tatsächlich am Ende des Tages auch nicht. Also in politischen Kreisen ist doch, wer will denn das Bildungsministerium? Das will doch immer keiner.
Das ist die Arschkarte, das ist doch der Bildungsministerium.
So, und also das kann doch nicht sein. Also Bildung ist, sorry, die wird die wertvollste Ressource, die wir haben. Oder habt ihr irgendwo noch irgendwelche Rohstoffe, die wir verkaufen können oder so? Ne? Das ist doch unsere alles entscheidende Ressource, unabhängig von der Klimakrise, aber auch mit Blick auf Klimakrise, Transformation und so weiter und so fort. Und genau, also da jetzt zu fordern, wir brauchen ein gerechtes System, das alle Kinder mitnimmt. Wir brauchen ein System, das auch verhindert, dass wir weiterhin eine erstarkende rechtsextreme Partei haben. Das müssen wir auch in den Blick nehmen. Und das kann auch nur eine andere Form von Schule verhindern und nicht das, was wir gerade haben. Und genau, und wir brauchen dafür aber auch Geld und Ressourcen.
Ich glaube, das war ein flammendes Schlusswort, liebe Inga. Ich danke euch beiden ganz, ganz herzlich. Und Inga, ich gehe davon aus, dich sieht man am 23.09. in Köln auf dem Heumarkt. Ist das richtig?
Ja.
Und Nora,
sieht man
dich auch irgendwo in Stuttgart vielleicht?
Mich sieht man tatsächlich in Stuttgart auf dem Schlossplatz bei der Kundgebung am 23.09. Ich glaube, 11:55 oder 11:55.
11:55.
Ich weiß jetzt nicht, welche Symbolik gewählt wird, aber ungefähr um 12, ja. Ja.
Okay. Und da haben die Teachers einen Stand. Kann man euch da irgendwie lokalisieren und euch anquatschen?
Also in Köln auf jeden Fall. Da haben wir auf dem Heumarkt, da ist ja dann während der Kundgebung, ist ja dann so ein Markt der Möglichkeiten. Und da haben wir von der Ortsgruppe Köln, haben wir auf jeden Fall einen Stand da.
Toll.
Kommt alle vorbei.
Prima. Ich freue mich schon. Super. Dann würde ich sagen, gibt es noch irgendwas, was euch wichtig ist?
Also vielleicht vielen Dank.
Gerne, gerne. Wie gesagt, Links packen wir noch und nöcher in die Shownotes. Und dann hoffe ich, dass vielleicht die eine oder andere Lehrperson, die schon fast auf dem Absprung war, den Weg zu euch findet und noch ein bisschen bleibt.
Yes, genau. Ja, fantastisch.
Kommt alles cool klar.
Hoch die Hände, Bildungswende.
Inga, Nora, ich danke euch ganz, ganz herzlich.
Gerne.
Danke, dass wir hier sein durften.
Tschüss.